Wenn Gottes Handeln auf der Erde auf Widerstand stößt, wirkt es manchmal so, als hätten andere Mächte das Sagen, religiöse Systeme, staatliche Autoritäten oder einfach die Umstände unseres Lebens. Doch die Apostelgeschichte zeichnet ein anderes Bild, mitten in Gefängnissen, Verboten und Drohungen breitet sich das Leben Gottes aus, als ließe es sich von nichts aufhalten. Gerade in der Verfolgung wird sichtbar, wer in Wirklichkeit die Geschichte lenkt und was es bedeutet, von Christus eingefangen zu sein und in seiner Bewegung mitzugehen. Die Worte dieses Lebens, geliebtes, nicht nur gelehrtes Evangelium. Als der Engel den Aposteln in der Nacht die Gefängnistüren öffnete, war seine Anweisung erstaunlich schlicht und zugleich tief: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Nicht eine neue Strategie, keine Verteidigung gegen die Vorwürfe, sondern Worte, aber Worte, die aus einem bestimmten Leben kommen. Schon die Formulierung dieses Lebens deutet auf etwas Konkretes, Gegenwärtiges, Erfahrbares. Es ist nicht das abstrakte Leben als Begriff, sondern das Leben, das die Apostel eben durchlitten und erfahren hatten, das Leben Christi, das sie trägt, wenn Menschenhass, religiöse Eifersucht und staatliche Macht sich gegen sie verbünden. Als Petrus predigt, predigt er nicht aus sicherer Distanz, die Realität, von der er spricht, hält ihn in genau diesem Moment aufrecht. Als der Engel des Herrn die Apostel aus dem Gefängnis befreite, sagte er zu ihnen: Geht hin, tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte dieses Lebens. Wir müssen auf das Wort dieses achten, denn es weist auf ein besonderes Leben hin. Das griechische Wort, das hier mit Worte wiedergegeben wird, ist Rhema und bezeichnet das gegenwärtig gesprochene Wort, nicht das ständig geschriebene Wort. Daher sagte der Engel zu den Aposteln: Geht hin und redet die gegenwärtigen Worte dieses Lebens. Welches Leben ist mit diesem Leben gemeint? Es ist das göttliche Leben, das von Petrus gepredigt, ausgeteilt und gelebt wurde und das die Verfolgung, die Drohungen und die Gefangennahme durch die jüdischen Führer überwand. Dieses Leben ist nicht weniger als das Leben des auferstandenen Christus selbst. Petrus hatte vor kurzem bezeugt, dass die Führer den Fürsten des Lebens getötet haben, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Dasselbe Leben, das in der Menschwerdung durch ein verborgenes, gehorsames menschliches Leben ging, das am Kreuz seine Feinde zu überwinden schien und in der Auferstehung offenbar wurde, wirkt jetzt durch den Heiligen Geist in den Aposteln. Darum können sie nicht anders, als zu reden. Die jüdischen Führer sehen nur die Wirkung: Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Was sie nicht greifen können, ist die Quelle, die sich nicht einsperren lässt. Wo das Leben Christi zur inneren Erfahrung wird, werden Worte mehr als Informationen, sie tragen die Gegenwart des Herrn in sich. Das macht die Botschaft unaufhaltsam, sie entspringt einem Leben, das stärker ist als Drohung, Gefängnis und Verbot. Wer mit diesem Leben verbunden ist, entdeckt nach und nach, dass auch sein eigenes Reden, sein Schweigen, seine Reaktionen in Drucksituationen zu einem Teil der Worte dieses Lebens werden, leise und spektakulär, aber von einer Kraft, die nicht aus ihm selbst stammt. In dieser Perspektive verliert das Evangelium seinen Charakter als bloßes Lehrgebäude und wird zur Beschreibung eines gelebten Weges. Das, was die Apostel aussprechen, ist nicht getrennt von dem, was sie durchleiden. Dass das Gefängnis sich öffnet, bedeutet nicht die Abschaffung der Verfolgung, sondern die Offenbarung eines Lebens, das mit ihr umgehen kann. Die Türen gehen auf, damit das Leben weiterfließen kann, nicht damit die Boten in Sicherheit gebracht werden. So fügt Gott Situationen, in denen seine Kinder zwar begrenzt und angefochten sind, aber gerade dort seine Gegenwart erfahrbar wird. Je deutlicher sie merken, dass ihr Zeugnis nicht auf menschlicher Überzeugungskraft basiert, sondern auf der Wirklichkeit dieses Lebens, desto freier werden sie, einfach zu sagen, was ihnen anvertraut ist. Der Trost liegt darin, dass dieses Leben nicht von unserer Stärke abhängt. Der Fürst des Lebens ist derselbe, der erniedrigt wurde, litt und starb und dadurch den Weg gebahnt hat. Seine Geschichte trägt unser Glaubensleben, nicht umgekehrt. Wenn unser Reden schwach scheint, unsere Situation eingeengt, unser Mut brüchig, ist die Frage nicht zuerst, ob wir genug Kraft haben, sondern ob dieses Leben in uns Raum hat. Die Worte dieses Lebens entstehen dort, wo die Realität Christi uns innerlich prägt. Inmitten von Einschränkung, Missverständnis oder Widerstand darf der Gedanke wachsen: Das, was mich jetzt trägt, ist derselbe Christus, der Petrus und seine Freunde getragen hat. Dann wird das eigene Leben, wie unvollkommen auch immer, zu einem leisen, aber echten Widerhall jener Botschaft, die damals ganz Jerusalem erfüllte und auch heute nicht zum Schweigen zu bringen ist. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Wenn deutlich wird, dass das Evangelium untrennbar mit einem gelebten Leben verbunden ist, verändert das unseren Blick auf Zeugnis. Es entlastet von dem Anspruch, perfekte Antworten oder glänzende Auftritte liefern zu müssen, und lenkt den Blick auf die Frage, ob das Leben Christi in den konkreten Spannungen unseres Alltags Gestalt gewinnt. Wo sein Leben uns in Angst, Konflikten oder Unsicherheit hält, werden unsere Worte, ob viele oder wenige, von einer Wirklichkeit getragen, die größer ist als wir selbst. Das macht froh und mutig zugleich, froh, weil die Quelle des Zeugnisses nicht in uns liegt, mutig, weil selbst verschlossene Türen für dieses Leben kein Endpunkt sind. Christus als Leiter und Retter, souveräne Führung hin zur Umkehr. Vor dem Hohen Rat steht Petrus äußerlich in der Defensive, innerlich jedoch getragen von einer klaren Sicht auf den erhöhten Christus. Er sagt, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. In wenigen Sätzen spannt er den Bogen von der Schuld der Verantwortlichen über Gottes Auferweckungstat bis zur Erhöhung Christi. Jesus ist nicht nur der Leidende, sondern der an Gottes rechte Seite gesetzte Leiter und Retter. Als Leiter steht er am Anfang und an der Spitze, er lenkt Geschichte, Völker und Lebenswege. Als Retter wendet er das Ergebnis seines Werkes am Kreuz konkret an, Umkehr und Vergebung werden nicht gefordert, sondern gegeben. Die Initiative liegt bei ihm. Diesen hat Gott zu seiner Rechten zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße zu geben und Vergebung der Sünden. Durch seine Fleischwerdung wurde Jesus ein Mensch, durch sein menschliches Leben auf der Erde wurde er dazu befähigt, der Retter des Menschen zu sein, durch seine Kreuzigung vollbrachte er die vollständige Erlösung für den Menschen, durch seine Auferstehung wurde sein Erlösungswerk bestätigt, und durch seine Erhöhung wurde er als herrschender Führer eingesetzt, damit er der Retter sein könnte. Diese souveräne Leitung Gottes ist kein abstraktes Konzept. Johannes schreibt von Jesus Christus als dem, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Seine Liebe zeigt sich nicht nur im Erleiden des Kreuzes, sondern auch darin, dass er als erhöhter Herr aktiv wirkt, um Menschen in die Erfahrung dieser Erlösung hineinzuführen. Wenn Petrus sagt, Christus gebe Israel Buße, dann beschreibt er, dass Umkehr ein Geschenk ist, Gott arrangiert Umstände, öffnet und schließt Türen, stellt Menschen einander in den Weg, lässt Fragen aufbrechen, die lange verschüttet waren. Niemand reißt sich selbst mit eigener Kraft aus der Bahn des Unglaubens heraus. Dass ein Mensch innerlich umkehrt, ist ein Zeichen der leitenden Hand Christi, der seine Herrschaft gerade darin zeigt, dass er Herzen gewinnt. Die Schrift zeichnet dieses Muster schon früh. In 1. Mose wird Noah mit seiner Familie in die Arche geführt, während die Fluten des Gerichts steigen. Gott gibt ihm nicht nur eine Bauanweisung, sondern ordnet die Geschichte so, dass genau diese Arche zum einzigen Zufluchtsort wird. In ähnlicher Weise ist Christus heute die wahre Arche, er ist der König der Könige und Herr der Herren, wie es heißt, und er hat auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wer in ihn hineingenommen wird, wird zugleich aus vielen zerstörerischen Strömungen herausgenommen. Die Umstände, die zu diesem hineingenommen werden führen, wirken oft zufällig oder sogar schmerzlich, doch in ihnen entfaltet der Leiter und Retter seine leise, aber entschlossene Führung. Die Vergebung der Sünden ist in dieser Sicht kein Gefühl, das beständig schwankt, sondern eine Gabe, die auf einem vollbrachten Werk ruht. In Epheser 1:7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verfehlungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Der erhöhte Christus wendet diese Vergebung immer neu an, so wie ein Hirte die Herde immer wieder zusammentreibt. Selbst die Wege, auf denen Menschen sich von Gott entfernen, werden von seiner Leitung nicht überfordert. Dass jemand nach Jahren oder Jahrzehnten plötzlich aufwacht und erkennt, wie sehr er Gottes Gnade braucht, ist Ausdruck derselben Bewegung, der Leiter handelt als Retter. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Die Erkenntnis, dass Christus als erhöhter Leiter und Retter aktiv in die Geschichte eingreift, verleiht der eigenen Lebensgeschichte einen anderen Klang. Vieles, was wie Zufall oder bloß menschliche Entscheidung wirkte, zeigt sich im Licht dieser Wahrheit als Teil einer größeren Führung. Umkehr und Vergebung hören auf, lediglich Forderungen zu sein, sie werden als Geschenke eines Königs erkennbar, der nicht unbeteiligt zusieht, sondern unsere Wege durchkreuzt, um uns zu gewinnen. Das ermutigt, sowohl mit Dankbarkeit auf das eigene geführt werden zu blicken als auch im Vertrauen für andere zu hoffen, deren Herzen noch verschlossen scheinen. Der Leiter, der uns gefunden hat, hat seine Hand über ihnen nicht verloren. Zeugen im Heiligen Geist, Freude und Treue trotz Widerstand. Auf das machtvolle Zeugnis der Apostel reagiert der Hohe Rat nicht mit Nachdenklichkeit, sondern mit Zorn, sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. An diesem Punkt greift Gott auf eine überraschende Weise ein. Nicht ein bekehrter Priester oder ein Engel, sondern Gamaliel, ein geachteter Pharisäer, erhebt seine Stimme. Er erinnert an gescheiterte Bewegungen der Vergangenheit und zieht den Schluss, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen, wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Gott benutzt einen Mann, der den auferstandenen Christus noch nicht erkennt, um das junge Zeugnis zu schützen. So wird deutlich, hinter den sichtbaren Auseinandersetzungen steht eine unsichtbare Hand, die den Weg der Zeugen wahrt. In 5 Stunden und 32 Minuten fährt Petrus fort, und wir sind Zeugen dieser Dinge, und der Heilige Geist auch, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das griechische Wort, das hier mit Dinge übersetzt wird, ist Rhema. Sowohl die Apostel als auch der Heilige Geist waren Zeugen dieser Dinge. Dies zeigt, dass der Heilige Geist eins mit den Aposteln war. Das bedeutet nicht, dass die Apostel verschont bleiben. Nachdem man ihnen wiederholt verboten hat, im Namen Jesu zu reden, lässt der Hohe Rat sie schlagen und entlässt sie mit neuem Redeverbot. Doch die Reaktion der Apostel kehrt alle normalen Maßstäbe um, sie gingen aus der Gegenwart des Synhedriums weg, voll Freude, dass sie für würdig erachtet worden waren, um des Namens willen verächtlich behandelt zu werden. Schläge und Schmach, die natürlicherweise Bitterkeit, Angst oder Rückzug hervorrufen, werden für sie zum Anlass von Freude. Diese Freude ist nicht das Ergebnis religiöser Selbstüberhöhung, sondern Ausdruck einer inneren Gemeinschaft mit Christus. Die Schmach, die sie treffen will, reiht sie ein in die Geschichte des Gekreuzigten, den Gott erhöht hat. Der Schlüssel liegt in dem Satz, den Petrus zuvor gesprochen hat, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die Apostel stehen nicht als isolierte Einzelpersonen im Raum, ihre Zeugenschaft ist mit der Zeugenschaft des Heiligen Geistes verflochten. Er ist der innere Zeuge, der ihre Worte begleitet und ihr Herz stärkt. Dass sie sich freuen können, ist weniger eine Leistung ihres Charakters als eine Frucht dieser inneren Einheit. Die gleiche Gegenwart, die ihnen Freimut vor dem Hohen Rat gibt, trägt sie auch durch die Erniedrigung nach dem Verhör. So erklärt sich, dass sie nicht aufhörten, jeden Tag im Tempel und von Haus zu lehren und das Evangelium von Jesus als dem Christus zu verkünden. Ihre Treue ist die äußere Seite einer inneren Dynamik, der Heilige Geist bezeugt in ihnen den verherrlichten Herrn. Neben den Aposteln steht in dieser Szene ein frommer Mann wie Gamaliel, der Gottes Größe respektiert und menschliche Überheblichkeit warnt, aber nicht erkennt, was Gott in Christus gegenwärtig tut. Er ist nicht der Gegner Gottes, und doch bleibt er am Rand dessen stehen, was Gott in diesen Tagen wirkt. Die Apostel hingegen befinden sich mitten in Gottes aktueller Bewegung, sie kennen den Namen, in dem Gott handelt, und kosten die Freude und den Schmerz dieses Weges. Zwischen beiden Haltungen liegt nicht zuerst ein Unterschied an Frömmigkeit, sondern an Offenheit für den Geist, der auf Jesus hinweist. Wer sich so an den erhöhten Christus bindet, erfährt, dass Widerstand, Verlust von Ansehen oder Sicherheit nicht das letzte Wort haben. Die innere Gewissheit, auf der Seite des Werkes zu stehen, das aus Gott ist, gibt eine Freiheit, die äußere Sicherheiten übersteigt. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen, wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Wer erkennt, dass Zeugnis immer zugleich menschlich und geistgewirkt ist, sieht Widerstand in einem weiteren Horizont. Der Druck bleibt real, doch er bekommt nicht mehr das letzte Wort. Gott kann sogar Stimmen wie die eines Gamaliel in seinen Dienst stellen, um das Zeugnis zu schützen, und der Heilige Geist kann mitten in Verlust und Ansehensverlust Freude entzünden. Daraus erwächst eine sanfte Standhaftigkeit, nicht aus Härte, sondern aus der Gewissheit, an einem Werk beteiligt zu sein, das nicht aus Menschen ist und darum auch von Menschenhand nicht zugrunde gerichtet werden kann. Herr Jesus Christus, du erhöhter Leiter und Retter, danke, dass du stärker bist als jede menschliche Macht und dass dein Leben sich auch dort ausbreitet, wo Türen verschlossen scheinen. Du kennst unsere Wege, unsere Widerstände und unsere Ängste und hast uns doch in deiner Liebe eingefangen und in deine rettende Arche gestellt. Lass dein göttliches Leben unser tägliches Leben prägen, damit unsere Worte die Wirklichkeit dessen tragen, was du in uns bist. Stärke in uns die Gewissheit, dass du die Geschichte lenkst und unsere Umstände in deiner Hand sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Erfülle uns neu mit dem Heiligen Geist, damit wir in deiner Freude standhaft bekennen, dass du der Christus bist, in Zeiten der Ermutigung ebenso wie in Tagen des Widerstands. Gewähre uns ein Herz, das deine gegenwärtige Bewegung erkennt und sich dir vertrauensvoll anschließt, bis du dein Werk an uns vollendet hast. Amen.